Guten Morgen, Gospel House. Helden werden nicht geboren, sondern gemacht. Kennen Sie den? Helden werden nicht geboren, sondern gemacht. Ich möchte heute Morgen mit euch über eine Aussage sprechen, die ein Mann getroffen hat, der für mich persönlich ein Held ist, ein echter Held. Aber bevor ich euch jetzt verrate, wer mein Held ist, würde mich mal interessieren, wer von euch hat noch Helden? Ist es nur so ein Kindheits- oder Jugendding? Oder wer hat einen Helden? Wer hat einen Helden? Okay. Also mal kurz oben lassen. Alle, die einen Held haben und sagen, mein Held heißt Jesus, darf jetzt die Hand runternehmen? Okay, es gibt keine menschlichen Helden mehr. Warum nicht? Gibt coole Typen. Also mein Held ist der David. Also der David aus der Bibel, der mit diesem Riesen Goliath. Das ist ein Held für mich. Das ist mein Held. Ich finde, von dem kann man eine ganze Menge lernen. Und wie gesagt, wir sprechen heute Morgen über eine Aussage, die er gemacht hat. Aber bevor wir zu dieser Aussage kommen, nehme ich euch mal ganz kurz mit in die ganz klassischen Stationen von David in Situationen von seinem Leben. Und wir fangen mal ganz früh an. Also wir wissen, dass David ein Hirtenjunge war. Also sein Job war es, auf Schafe aufzupassen. Aber er hat die Zeit genutzt auf dem Feld und er hat seine Instrumente mit dabei gehabt und er hat dort Instrumente gespielt, Instrumente gelernt und er hat dort Lieder geschrieben. Also Singer-Songwriter, ein ganz populärer Song heutzutage. Zwar David hat Lieder geschrieben, komponiert. Und all seine Lieder, die galten Jesus. Also er war ein Worshipper, er war ein Lobpreiser aus tiefstem Herzen. Und seit diesen jungen Jahren hat ihn eine Freundschaft mit Gott, mit Jesus verbunden. Genau. Und dann war so die Sache, als er auf dem Feld war, kam ab und zu ein Löwe oder ein Bär. Ja, und die hat er mit einer Steinschleuder und mit seiner Muskelkraft dann irgendwie erledigt. Also ich meine, jetzt stellen wir uns mal kurz vor, wenn einer von uns einen Löwen mit einer Steinschleuder und mit seinen Händen erlegen würde, dann wärst du auf allen Kanälen dieser Welt der Held. Ha? Nur mal so. Ja, und dann eben genau diese Sache mit dem Goliath. Ich meine, stellen wir uns diesen Hirtenjungen vor, war noch nie in der Armee, war nicht kampferprobt. Und dieser Hirtenjunge kommt mit 5 Wurstbroten in eine riesige Militärstation gelaufen. Und dort steht der größte und stärkste Soldat, der damals gelebt hat, hinter oder vor einem großen Philisterherr und fordert einen Gegner heraus. Und dieser David, ja, legt seine 5 Wurstbrote ab, sagt, Jungs, echt, vor dem habt ihr Angst? Ich mach mal kurz. Und tritt in dieses Tal hinein, tritt in diese riesige Arena vor, ich weiß nicht wie viel, 1000 Menschen und sagt, und ich kämpfe jetzt gegen diesen Riesen und erledigt ihn. Hey, ich weiß nicht, David hat sein Leben aufs Spiel gesetzt. Arg viel mutiger geht's nicht. Arg viel heldenhafter geht's nicht. Er wurde dann Soldat und Anführer in der Armee des Königs und hat dort mehr und größere Schlachten gewonnen als der König selber. Die Freundschaft, die David mit Jonathan hatte, das ist der Inbegriff für Freundschaft. Irgendwann wurde er Oberbefehlshaber von der königlichen Armee. Ja, und all dieser Erfolg, den hat Saul neidisch gemacht. Und Saul beginnt, David zu verfolgen. Und David ist auf der Flucht. 2-mal hat David die Chance, Saul zu töten. Aber David, nicht nur mutig, nicht nur stark, sondern voller Integrität und Ehrfurcht, sagt, hey, ich werde meinem König nichts antun, er ist von Gott gesetzt. Und er, auch in diesen Situationen, echt,
Hut ab. Er rächt sich mit 400 Mann. Ich meine, 400 Mann ist nicht viel. Mit 400 Mann jagt er einer ganzen Armee nach, die seine Heimatstadt überfallen hat und dort die Frauen und Kinder entführt hat. Macht die ganze Armee platt und rettet die Familien wieder. Mit 400 Mann. Und irgendwann wird David König von Juda und ein paar Jahre später König über ganz Israel. Und es war seine Berufung. Als kleiner Junge wurde er vom Feld geholt und von Samuel gesalbt zum König. Und da ist er nun, König von Israel. Und als er so auf dem Höhepunkt seiner Berufung war, ja, wir wissen es, er macht ja einen Fehler, einen großen Fehler. Er begeht Ehebruch mit der Bathseba. Also er sieht diese schöne Frau, lässt sie zu sich bringen, begeht Ehebruch. Bathseba wird dadurch schwanger. Und David versucht es zu vertuschen, indem er ihren Mann von der Front vom Krieg kommen lässt, sodass es aussieht, als wäre es nicht er gewesen. Aber als dieser Vertuschungsversuch misslingt, legt er noch eine Schippe drauf und er lässt den Ehemann von Bathseba im Krieg eigentlich bewusst ums Leben kommen. Und David meint, okay, dass er damit das Ding bereinigt hat, keiner kriegt es mit. Aber dann kommt der Prophet zu David und sagt, David, Gott hat es gesehen. Und David wird klar, dass er Sünde, dass er seinen Fehler nicht verbergen kann. Vielleicht vor Menschen, aber nicht vor Gott. Und dieses Aufdecken von Schuld, das bringt David in eine tiefe Reue. Und er ist Songwriter, er schreibt also einen Song, er schreibt ein Lied, er schreibt einen Psalm. Das ist der Psalm 51. Und dieser Psalm 51 ist auch bekannt als der vierte von 7 Bußpsalmen. Und im Vers 12 von Psalm 51, da sagt er eben diese eigentlich bekannten Worte: Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Reinige mein Herz, so heißt das Thema dieser Predigt. Und ich möchte mal ganz kurz diesen kurzen Satz mit euch analysieren. Dieser Satz sagt im Wesentlichen Folgendes aus. Gott soll etwas schaffen. Nicht du, nicht irgendjemand anders. Gott soll etwas schaffen. Und wo? In mir, in dir. Nicht bei irgendjemand anders, nicht irgendwo anders. In dir, in mir. Und was soll er schaffen? Er soll nicht etwas Großes, er soll nicht etwas Beeindruckendes, er soll nicht etwas Starkes schaffen, sondern Gott soll etwas Reines schaffen. Und was soll rein sein? Unser Herz. Wir kommen mal zu Punkt 1, die Bedeutung von unserem Herz. Was bedeutet denn hier dieses Wort Herz? In Matthäus 15, Vers 18, da sagt Jesus, dass alles, was wir sagen, alles, was wir denken, alles, was wir tun, das kommt von unserem Herz. Aus unserem Herzen entspringen Worte, entspringen Gedanken und letztendlich auch, was in uns vorgeht, auch all unser Tun. Alles kommt vom Herz. In Sprüche 27, Vers 19, da steht, so wie sich das Gesicht im Wasser spiegelt, so spiegelt das Herz den Menschen. Also was in uns ist, das sieht man äußerlich, das kommt außen an. So, ganz kurz gesagt, wie dein Herz, so dein Leben. Das Herz meint an dieser Stelle also das Leben. Und kommen wir mal zu einer anderen Bedeutung. Die Bedeutung von rein. Also rein, das ist so ein kleines, bekanntes deutsches Wort. Es ist ein Adjektiv, ein Eigenschaftswort, also wie ist etwas rein. Es beschreibt also eine Eigenschaft oder einen Umstand. Und dennoch war es interessant zu schauen, was rein eigentlich bedeutet. Rein hat mehrere Bedeutungen, aber die erste Bedeutung von rein ist, nicht mit etwas vermischt oder ohne fremden Zusatz. Das bedeutet rein. Nicht mit etwas vermischt. Und es gibt ein altes Wort, das leitet sich von rein oder etwas reinmachen ab. Und das ist das Wort läutern. Und davon kommt auch der Begriff Läuterung. Und wir schauen uns mal ganz kurz an, was Läuterung meint. Läuterung ist in der Metallurgie, also in der Wissenschaft über Metallkunde, ein Begriff zur Bezeichnung von Trennverfahren, mit denen Elemente voneinander getrennt werden oder Stoffgemische in ihre Bestandteile aufgeteilt werden können. Beim Schmelzen von Erzen und Metallen müssen oft unerwünschte Bestandteile aus der Schmelze entfernt werden. Das ist die Läuterung. Und ich würde unseren heutigen Helden David mal gerne einfach mit einem Bild vergleichen. Und zwar mit so einem Barren Rohgold. Ja, also so sieht schon bereits gewonnenes Gold aus, Rohgold. Es sind so 6 Kilo Barren und diese Barren haben so eine Reinheit von 80%. Und ja, Gold ist eines der wertvollsten Materialien und damit ist so ein Rohgoldbarren schon extrem wertvoll. Und bauen wir nochmal kurz eine Brücke zu David. David, wie gesagt, war schon ein ziemlich genialer Typ. Also, was er alles gemacht hatte und drauf hatte und wie er drauf war, war schon ziemlich genial. Aber wir alle wissen, wenn wir einen Ring oder eine Kette oder ein Schmuckstück oder irgendetwas kaufen, der Ring sieht nicht so aus. Also das Gold des Ringes sieht nicht so aus. Die Frage ist also, wie kommen wir von Rohgold zu Feingold? Naja, eigentlich ist keine Frage, wir haben sie schon beantwortet. Zwischen diesen zwei Zuständen ist der Prozess der Läuterung. Und wir haben ja heute einen Heldengottesdienst, deshalb würde ich mit euch gerne etwas gemeinsam machen. Ich würde mit euch gerne etwas läutern. Keine Angst, passiert nichts. Also ich habe so Rohgold mal mitgebracht. Okay, es ist so was Ähnliches wie Rohgold. Es ist so ein Ersatz-Rohgoldstück für heute Morgen, weil ich dachte, wir können auf der Bühne irgendwie nicht 3000 Grad irgendwie hinkriegen. Also habe ich mir was gesucht, was ein bisschen früher schmilzt. Es ist jetzt ein Butterwürfel und den habe ich gebadet in Dreck. Also dieser Butterwürfel ist einfach versetzt mit Dreck. Und es ist schon klar, ich kann jetzt einfach nicht mit einem Tuch kommen und jedes einzelne Gesteinbröckelchen da wegwischen. Und ich kann auch nicht mit einem Reiniger einfach kommen und den jetzt einsprühen. Die Frage ist, wie bekomme ich die Bestandteile, die ich nicht haben will, hier wieder weg? Ja, über die Läuterung. Also schauen wir uns das mal an. lassen wir es mal ganz kurz wirken. Also was ihr nicht sehen könnt, ist, wie der feste Butterwürfel jetzt langsam weich wird und seine feste Strukturen verliert. Aber genau das passiert beim Metallgewinnungsprozess. Die Materialien werden weich, das Gold ist schwer, setzt sich unten im Tiegel ab und die anderen Bestandteile schwimmen auf. Und so separieren sich einfach diese Phasen. Und was dann letztendlich gemacht wird, ist, dass man die unerwünschten Bestandteile abschöpft und das reine Gold übrig bleibt. Aber dass das passiert, müssen eben diese festen Strukturen aufbrechen. Also wenn ihr das nächste Mal in der Küche steht und mal ein bisschen Fett in die Pfanne gebt, dann dürft ihr das vor Augen haben und dran denken, wie sich so in dem Tiegel die festen Strukturen lösen unter Hitze. Und es gibt gleich zwei Dinge, die gehen nur in der Schmelze. Die gehen also nur, wenn alle festen Strukturen aufgebrochen wurden. Naja, ist gut. Nur in der Schmelze können Dinge voneinander getrennt werden, die eigentlich da nicht reingehören. Beim Goldgewinnungsprozess wird es so oft gemacht, bis kein Dreck mehr vorhanden ist. Und nur in der Schmelze, nur in der Schmelze kann ich auch eine neue Form geben. Ich kann also nur im flüssigen Zustand in Form bringen, übergießen. Nur im flüssigen Zustand. Was bedeutet denn das für unser Leben? Was ist Hitze in unserem Leben? Hitze in unserem Leben ist, wenn Herausforderungen, wenn schwierige Situationen, wenn schwierige Verhaltenseigenschaften von dir oder von anderen Menschen treffen auf den Heiligen Geist, auf die Hilfe und die Kraft vom Heiligen Geist und daraus so ein nachhaltiger Sieg, ein Überwinden von Herausforderungen wird. Das ist Hitze, gute Hitze im Alltag. Hat dein Leben Hitze? Wenn, dann ist gut. In 1. Petrus 1, Vers 6, da steht, freut euch deshalb von Herzen. Vor euch liegt große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird. Und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Wenn du keine Hitze in deinem Leben hast, dann gibt es dafür zwei Ursachen. Die erste Ursache ist, dass nicht die Kraft und die Hilfe des Heiligen Geistes auf die Herausforderungen trifft, sondern deine eigene Kraft, dein eigenes begrenztes Vermögen, deine eigenen Möglichkeiten oder einfach dein eigenes Ego versucht, in diesen Situationen fertig zu werden. Aber das ist nur sehr bedingt und begrenzt erfolgreich. Jede Kraft lässt mal nach und das Resultat ist, dass einfach wiederkehrendes Fehlverhalten Schuld oder im Extremfall Sünde aus diesen Situationen entstehen. Die zweite Ursache, bevor wir die klären, muss ich kurz eine Frage stellen. Was ist die normalste Reaktion von uns Menschen auf Hitze? Zurückziehen. Zaghaft macht sich die Antwort breit. Ah, ist doch völlig klar, oder? Schon mal eine heiße Pfanne berührt. Ah, sofort. Das geht ganz schnell. Hitze ist unangenehm. Unangenehm bis schmerzhaft. Je nach Temperatur. Aber wir wollen eigentlich keine Hitze. Und die normalste Reaktion ist, zurückzugehen, auszuweichen, wie auch immer. Also die zweite Ursache, wenn du keine Hitze in deinem Leben hast, dann, weil du vielleicht Herausforderungen ausweichst. Und die brauchen dann auch keine große Kraftanstrengung. Nur damit bleibt immer alles beim selben. Keine Herausforderungen annehmen, das geht irgendwie so, Ausreden haben für alles Mögliche. Sich rechtfertigen, man ist ja nie selber schuld. Sich selbst verteidigen. Kein Annehmen von Ratschlägen. Bleib mir weg mit Feedback, was du willst mir was sagen. Besser wissen. Ungehorsam. Sich nicht sagen lassen. All das ist ein Teil von Facetten, wie wir Dingen auch einfach ausweichen, damit wir uns nicht mit schwierigen Situationen konfrontieren müssen. Und wie gesagt, wenn du so unterwegs bist, dann brauchst du auch nicht viel Kraft, wenn man sich immer den Weg des geringsten Widerstandes sucht. Aber ich glaube, dass es bei Gott auch ein Stück weit wie in der Schule ist. Solange du kein Supergenie bist, wirst du nie von der zweiten in die vierte Klasse kommen. Wirst nie die dritte Klasse einfach so überspringen können. Und warum nicht? Ist ganz klar, weil die dritte Klasse auf dem Lernstoff der zweiten Klasse aufbaut. Du musst also die zweite Klasse verstanden haben oder den Stoff der zweiten Klasse und dann geht es einen Schritt weiter in die dritte. Du musst dort die Sachen verstanden haben und dann geht es einen Schritt weiter in die vierte. Und ich glaube, so geht Gott auch mit uns vor. Ich glaube, Gott überspringt mit uns keine Lebensschritte. Gott überspringt mit uns keine Lebensabschnitte, sondern Gott hat einen Plan und Gott hat eine Berufung mit jedem Einzelnen und er möchte Schritt für Schritt mit dir auf diesem Weg unterwegs sein und möchte dich zubereiten auf deine Berufung und auf das Ziel, das er mit dir hat. Aber er wird nichts überspringen. Und wenn wir stur sind und die Sache nicht annehmen oder den Dingen ausweichen, in beiden Fällen wird sich das einfach darin äußern, dass sich dein Leben nicht weiterentwickelt, dass du keinen Fortschritt machen wirst, wirst auf der Stelle stehen bleiben und Gott kann nicht mit dir weitergehen, weil Gott überspringt seine Lektionen, die er für dich hat, nicht. Ja, das perfekte Anliegen. Als David seiner Schuld und Sünde bewusst wird, da bittet er Gott nicht nur um Vergebung. Er sagt nicht, Gott, bitte entschuldige diesen Fehler. Er sagt so viel mehr. Jetzt, wo wir uns mal die Bedeutung von rein und die Bedeutung des Herzens und so angeschaut haben, das sagt David mit diesem Satz, reinige mein Herz. Das sagt er, hey, Gott, nimm mein Leben und zerlege es, also zerbreche die Strukturen, die da gewachsen sind, wo sich Dinge eingeschlichen haben, wo sich Dinge vielleicht auch festgesetzt haben, zerlege mein Leben. Und dann in der Schmelze, hol raus, was nicht reingehört. Hol raus, was nicht von dir kommt. Reinige mein Herz und schenke mir einen neuen, beständigen Geist. Schenke mir deinen Heiligen Geist. Lass in meinem Herz, lass in meinem Leben übrig, was von dir kommt, Heiliger Geist, was von dir kommt, Gott. Genau das sagt David mit diesem Satz. In 1. Johannes 3, Vers 3, da steht, und jeder, der diese Hoffnung hat, mit der Hoffnung ist gemeint, die Hoffnung einmal bei Jesus zu sein. Wer diese Hoffnung hat, einmal bei Jesus zu sein, der achtet darauf, dass er rein bleibt, so wie Christus rein ist. Wer die Hoffnung hat, einmal bei Jesus zu sein, der achtet darauf, dass er rein bleibt, wie Jesus rein ist. Was will ich mit dieser Predigt erreichen? Ich will erreichen, dass wir auch dieses Gebet beten. Dass jeder für sich anfängt, wieder anfängt oder erstmalig anfängt, dieses Gebet zu beten. Aber, dass wir wissen, was dahinter steckt. Da dahinter steckt kein Lippenbekenntnis. Sondern hinter diesem Gebet verbirgt sich das Verlangen, zu Gott in die Schule zu gehen und Gott Prozesse in deinem Leben zu ermöglichen, die dich reinigen, die dich wertvoll machen, die dich läutern, die dich nutzbar machen für ihn. Und ich wünsche dir, dass mit diesen und nach diesen Prozessen mehr Reich Gottes, mehr von Gott, die Dinge, die der Heilige Geist zu geben hat, dass sie dich ausmachen. Ich lade uns mal ein, die Augen zu schließen. Und ich lade uns einfach mal ein, zu einer kurzen Zeit der Stille. Und in dieser Stille bist du weiter eingeladen, ganz kurz nachzudenken, ob es Dinge in deinem Leben gibt, denen du ausweichst, wo du Gott aus der Schule gelaufen bist, die du bewusst umschiffst, wo du auf der Stelle trittst, wo gleiche Fehler immer wieder passieren, vielleicht sogar Sünde. Und da wo du Gott heute Morgen eine Antwort geben möchtest, Und da, wo du Gott sagen möchtest, ja, möchte wieder neu in den Prozess mit dir kommen, in den Prozess der Weiterentwicklung, dann darfst du gleich, wenn ich aufrufe, hier nach vorne kommen. Und du darfst, ohne dass die Gemeindeleitung jetzt für dich betet, du darfst hier vorne Gottes formulieren, so wie David es formuliert hat. Oder mit deinen eigenen Worten. Aber du darfst Gott einladen, neu in dein Leben zu kommen und zu reinigen.